feminist time travel. Time travel. Time travel. Time travel.
Hallo, hallo, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Feminist Time Travel. Ich bin Clara Dementje, ich bin Schauspielerin und heute habe ich einen Co-Host hier, Irina Thierp. Irina ist Produzentin. Jetzt musst du was sagen.
Hallo, ich bin Irina, danke, dass ich hier bin. Sehr gut. Ich bin auch Teil der Feminist Time Travel und freue mich heute das erste Mal Teil von diesem Podcast auch sein zu dürfen, gemeinsam mit unserer Kuratorin für unsere nächste Vorstellung, und zwar Anna Stieblich. Hallo Anna.
Ja, hallo, ich bin Anna, ich bin eingeladen hier und darf eben einen Lieblingsfilm kuratieren, und dafür führen wir jetzt vorher dieses Gespräch.
Genau, und wir sind natürlich hoch erfreut, dass du heute hier sein kannst und dass du für unsere Filmreihe Feminist Time Travel das nächste Screening kuratiert hast. Und dafür wollen wir dich jetzt natürlich ein bisschen kennenlernen, oder die Leute, die zum Screening kommen wollen, dich vielleicht ein bisschen kennenlernen, auch wenn du natürlich vielen schon ein Begriff bist, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir fangen mal mit dir persönlich an und deinem Bezug zum Kino. Und zwar mit der Frage, was war dein erstes Kinoerlebnis oder deine erste Erinnerung an Film? Kannst du dich da an was erinnern?
Ja, ich kann mich erinnern an, peinlicherweise, meinen ersten Film. Der da war Cinderella von Walt Disney. Und das ist, glaube ich, passt eigentlich überhaupt nicht zu mir. Aber es war mein erster Kinofilm und es war ja ein Riesenerlebnis, als Kind ins Kino zu gehen, jedenfalls in den 70ern. Und ich kann mich nicht erinnern, wie ich den Film fand. Es gab einen Wahnsinnsstreit mit meinem Vater und den Nachbarn, die mich mitgenommen hatten, um Geld, wer das bezahlt. Ne? Die wollten mich einladen, mein Vater wollte es selber bezahlen. Daran kann ich mich hauptsächlich erinnern. Aber wahrscheinlich hat mich der Film auch geprägt, oder diese Machart, oder überhaupt dieses visualisierte Märchen. Das Märchen kannte ich natürlich als Aschenputtel, und dann aber diese amerikanische Version zu sehen.
Der wurde, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber der wurde, glaube ich, in den 50ern animiert, oder?
Wahrscheinlich, genau. Ich habe ihn Anfang 70er gesehen.
Ich finde es so verrückt, dass man in den 50ern schon solche Filme machen konnte.
Was meinst du mit solche Filme?
Also ich finde, also die Art und Weise, wie die Animation gestaltet ist, es ist ja nicht einfach nur so ein Daumenkino, dass ich irgendwie nacheinander,
stimmt,
sondern das sind wirklich so bildschöne Märchen, die halt irgendwie auf die Leinwand gebracht wurden und wirklich eine Geschichte erzählen, die sich extrem lebendig anfühlt, wo es nicht einfach so abgehakt ist, sondern so, wie man es zum Beispiel jetzt in Animes irgendwie kennen würde, aber wo man halt wirklich irgendwie so voll den Flow drin findet und sich so richtig drin verlieren
aber
kann.
Aber wo natürlich auch alle Archetypen überhaupt so, noch mal so richtig fett dargestellt werden. Ne? Die Frau, die gerettet werden will, und der Mann, der rettet. Und natürlich auch dieses dann ja auch immer weiter gesehene, typische, wahnsinnig aufgeladene Happy End des amerikanischen Films. Ne? Davon sind wir ja auch irgendwie nicht loszukriegen.
Nee, absolut ganz und gar nicht.
Da waren Disney-Filme, also in der letzten Folge haben wir irgendwie auch super viel über Disney-Filme geredet, weil es dann doch für viele Leute in der Kindheit einfach extrem präsent war.
Genau, wir waren ja auch überschwemmt davon. Ne? Du kamst ja nicht weg davon. Also ich habe, glaube ich, was habe ich dann? Also als Jugendliche, war ich da überhaupt Jugendliche oder schon älter? Also Heavenly Creatures war, glaube ich, der erste Film, wo ich dachte, es geht auch anders. Es könnten zwei Mädchen bringen die Mutter der einen um. So ein australischer Film. Heavenly Creatures hat mich sehr beeindruckt. Dann gab es in meiner jugendlichen Zeit das erste Mal überhaupt Filmnächte. Das war der Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie aufregend das war, zwei Filme hintereinander zu gucken.
Ja, und damals war die Aufmerksamkeit spannend.
Wir streamen jetzt irgendwie vier Staffeln von
bisschen besser noch.
Ja, auf jeden Fall.
Und war das auch dann irgendwie schon relativ früh was, wo du gedacht hast, so, das ist ganz cool, das könnte irgendwie ein Beruf sein, da sehe ich mich, oder das könnte ein Spaß sein, zumindest?
Nee, überhaupt nicht. Ich wollte gar nicht vor die Kamera.
Nee.
Ich habe eher auch so, habe mir mal vorgestellt, das ist so aufregend, dass ich würde explodieren, wenn ich da mitmachen muss.
Ja. Bist du explodiert?
Ich bin dann nicht explodiert, aber ich bin ja sehr spät erst vor die Kamera gekommen.
Ja.
Ich habe ja eine richtig klassische Theaterausbildung und es war auch gar nicht so angesagt. Wir hatten keine Kamera-Acting-Kurse und kein Bedürfnis, uns irgendwelche Serie war ja sowieso out of order. Das machte man nicht. Serie war was nicht Künstlerisches.
Ja, du hast nämlich, du hast Theater studiert und.
Also ich war auf einer Schauspielschule, für Musik und Theater in Hannover.
In Hannover,
genau. Das ist ja sehr getrennt in Deutschland so mit dem, also ne, man macht Theater oder man macht Film und das ist für viele.
Also jetzt ja nicht mehr, aber es war wirklich richtig krass getrennt. Ja. Also wir sind fürs Theater ausgebildet worden und haben einen Medienschein gemacht, aber der bestand darin, dass wir selber einen Super-8-Film gedreht haben und den selber geschnitten, noch mit diesen kleinen Schnittapparätchen und an so eine kleine Leine gehängt. Und
ja, wie cool,
so,
aber.
Ja, eigentlich cool. Finde ich jetzt im Nachhinein, finde ich es auch richtig cool, aber es war ganz weit weg von Camera-Acting.
Mhm. Und der Fokus sagt dann trotzdem, obwohl ihr das gefilmt habt, auf dem Theater-Acting, das finde ich irgendwie ganz spannend, ja.
Ja, genau. Nee, bei dem Medienschein ging es darum, selber einen Film,
ein Verständnis davon auch zu bekommen.
Verständnis von Film zu bekommen, aber jetzt eher hinter der Kamera, gar nicht.
Okay. Genau. Und dann, nachdem du aus dem Studium rausgekommen bist, hast du dann erstmal weiter im Theaterbereich gearbeitet und wie kam dann der Sprung zum Film und Fernsehen?
Ja, dann genau. Ich war dann ganz normal, sag ich mal, also erst war ich am Stadttheater Luzern engagiert, dann am Staatstheater Wiesbaden. Dann bin ich nach Wien gegangen, aus privaten Gründen, aber immer versucht, weiter Theater zu machen und bin dann mit Ende 30, habe ich dann in Zürich mal mit einer Filmklasse als Schauspielmaterial in einem Workshop, den die machen mussten, mitgespielt. Das war, glaube ich, mein erster Kontakt mit Film. Das fand ich dann aber auch nicht schlecht. Es war toll, mit 9 verschiedenen Studierenden dieselbe Szene aufzunehmen. Ne? Wie unterschiedlich, also da sind wir schon bei Perspektiven, wie unterschiedlich eine Szene inszeniert werden kann. Das fand ich natürlich super.
Ja. Aber war das dann, dass du dann irgendwie so in den Film gekommen bist, war das quasi eher wie so eine zufällige Entwicklung oder was?
War zufällig, ja. Es hat mich jemand gefragt, hast du da Lust zu? Wir brauchen Schauspielende, ne? Wir müssen eine Übung machen in der Hochschule, also im Hochschulzusammenhang.
Und dann warst du so, Gott, nein, ich werde explodieren. Ich kann ja gar nicht.
Dann noch nicht.
Das darf ich ja nicht.
Ja, ich hatte eher so, ich bin sehr leicht zu beeindrucken, muss man sagen, um das jetzt mal in Kontext zu bringen. Ich bin sehr leicht zu beeindrucken und habe gedacht, und ich gucke sehr gerne spannende Filme, aber das zu spielen, dachte ich, das würde ich gar nicht schaffen. Mhm. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Spannung hast du ja nicht selber, die du dann als Zuschauer hast. Mhm. Wenn du einen Psychothriller spielst, hast du ja nicht selber diese Spannung, die ich nachher habe. Also Film ist ja sehr viel technischer als Bühne, ne? Und es kommen ja sehr viele Komponenten noch dazu. Die Musik und der Schnitt und so, das konnte ich mir alles gar nicht vorstellen. Ja. Deswegen dachte ich, ich muss das dann tragen, ich spiele in einem Psychothriller mit. Und dann ist es ja so, als würde mir das tatsächlich passieren. Das könnte ich nicht aushalten.
Ja. Das wäre ja auch nicht so schön. Ja, und das heißt, jetzt quasi in deinem heutigen Arbeitsalltag, Filmtheater, was überwiegt da? Oder wie sieht so ein normaler Tag oder normaler Zeitraum an Arbeit für dich aus? Kann man das überhaupt so eingrenzen?
Nee, kann man eben nicht. Aber das ist ja auch das Tolle. Deswegen liebe ich diesen Beruf, weil der so vielschichtig oder vielseitig ist. Ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Winter ein Theaterstück mit einer Puppenspielerin gemacht, also quasi Figurentheater. Ganz neue Erfahrung. Ich spiele selber mit einer Maske, spiel die Männer des Stücks, indem ich mir eine Maske aufsetze und dann, klar, also das ist immer nur so einminütige Spielszenen. Ansonsten spiele ich die alte Irmgard Keun und die Puppenspielerin oder die Puppe spielt die Hauptfigur eines Romans von Irmgard Keun. Und da begegnen wir uns und das ist, finde ich, ein ganz tolles, feines und intensives Stück geworden. Und gleichzeitig kriege ich dann in der Zeit vielleicht auch 3 Drehbücher geschickt und lese die und sage, oh, das gerne, das lieber nicht. Mhm. Und dann habe ich vielleicht auch noch was zu schreiben, was ich dann selber zu einem Projekt entwickeln will. Oder ich werde für Unterricht gefragt und jetzt im Moment viel für Lesungen vielleicht eben, ne, aufgrund einer bestimmten Reife oder eines bestimmten Alters wird man plötzlich sehr viel für Lesungen angefragt. Aber ich mag das gerne. Ne? Ist nur so auffällig. Es gibt so Phasen in dem Beruf, glaube ich. Und dann gibt es natürlich die eigene Energie, wie breit du dich selber aufstellen willst.
Ja.
Und ich denke, es ist viel möglich. Ne? Also merkt man ja auch, es gibt ja Schauspielende, die schreiben, unterrichten, sprechen.
Ja, total.
Und genau, und es gibt aber auch welche, die sagen, nee, ich will nur schauspielen und wenn ich was anderes mache, dann ist es wirklich was anderes. Dann mache ich bildende Kunst oder dann
oder Sozialarbeit.
Sozialarbeit oder ehrenamtlich. Ja, genau.
Und zu dem, genau, so zu diesem Unterschied zwischen irgendwie Film und Theater oder dieser Vielfältigkeit, wie man sich da aufstellen kann. Viele Leute, wie auch ich, werden dich ja aus Türkisch für Anfänger kennen. Es war tatsächlich meine erste Serie, die ich, meine erste Erwachsenen-Serie, die ich gucken durfte. Meine Eltern haben dann immer so im Nachbarzimmer gesessen und gelacht und ich durfte am Anfang nicht mitgucken, weil ich nicht 12 war. Und
dann
Und dann durfte ich mitgucken, weil ich 12 war und es war so cool und ich war so, da, also das war, glaube ich, für mich so ein, tatsächlich so das erste Erlebnis von so Popkultur, also was jetzt nicht so explizit für Kinder irgendwie konzipiert war. Fand ich fantastisch und es ist, glaube ich, auch wirklich die Serie, die ich habe die so oft geschaut, so oft. Und ich merke auch, wenn ich natürlich mit Leuten in meinem Alter irgendwie drüber rede, das ist für so viele Leute extrem, extrem präsent. Gleichzeitig, genau, hast du ja extrem viel Theater gespielt, wo wir dich auch erblicken konnten in letzter Zeit, war in Cleo zum Beispiel. Mhm. Das war auch sehr schön. Auch viel gesehen. Wenn du so guckst auf die Rollen, die du im Film spielst und die Rollen, die du im Theater spielst oder jetzt auch, wie du sagst, okay, da kommen jetzt irgendwie Lesungen wegen einem gewissen Alter. Wie würdest du das beschreiben? Also genau, was für Rollen werden dir da gegeben? Wie blickst du auf die?
Also ich habe, glaube ich, viel Glück gehabt, sag ich mal, weil ich nicht so einem konventionellen Schönheitsideal entspreche. Habe ich, ne, ich komme relativ schräg rüber. Das war ganz schwer für mich, das zu kapieren, dass ich dass ich eine unfreiwillige Komik habe. Mhm. Also das habe ich sehr früh gespiegelt bekommen und dann habe ich mich dagegen gewehrt und so und dann habe ich es irgendwann, klar, musste ich es annehmen und dadurch habe ich, glaube ich, ein bisschen die Chance gehabt, sehr verschiedene Rollen spielen zu dürfen. Andererseits merke ich natürlich, dass die Branche oder der Markt oder voller Schubladendenken ist. Ich habe das des Öfteren erlebt, ich bin jetzt schon ewig dabei, aber ich habe es des Öfteren erlebt, wenn eine Rolle Erfolg hat, dann kriegst du sie gleich noch dreimal angeboten.
Ja.
So, das ist so ein bisschen gähn. Einerseits, andererseits, klar, ne, da habe ich, haben wir ja auch schon mal kurz drüber geredet, diese, gerade beim Film, ne, verkörperst du etwas mit deiner Person, bist du quasi schon, wenn sobald die Kamera auf dich gerichtet ist, gibt es da einen bestimmten Eindruck, der so ein Rollenspektrum dann sofort abbildet oder kannst du alles spielen?
Ja.
Es gibt ja wenige Schauspielerinnen, denen viel zugetraut wird oder Schauspielende, auch bei Männern. Ne? Man sieht ja immer wieder diese Typbesetzung. Erzwingt das der Film, die Kamera? Oder ist es quasi unsere Eingeschränktheit,
ja,
ne, unsere Sehgewohnheit oder ist es eben auch vom Schauspielenden ausgedacht, einfach klug, sich als gleichzeitig als Produkt zu verkaufen,
ja,
zu sagen, ich stehe eben für das und so kann ich mich am besten vermarkten. Vielleicht ist es auch besonders klug, zu sagen, ich will gar nicht alles spielen können.
Wird einem ja auch sehr viel geraten. Jedes Mal, wenn man irgendwie so ein Coaching kommt und sagt, ah, du musst deinen Typ kennen und dann musst du nur das machen und später kannst du dann machen, was du willst, aber jetzt erstmal.
Ja, ist das so?
Ja, das ist so. Also das wird schon sehr forciert und ich glaube aber, das hängt natürlich auch mit so einer gewissen Logik des Filmmarktes zusammen. Ne? Da sind CasterInnen, die haben eine begrenzte Zeit und die suchen dann irgendwie sich die Leute raus und wenn die nicht sofort sagen, ah, das ist
genau,
ja.
Genau, es liegt an der Zeit. Das glaube ich auch. Es liegt an der Zeit, weil wenn ich jetzt mich versuche, in einen anderen Charakter zu verwandeln, brauche ich wahrscheinlich länger, als wenn ich, ja, obwohl, ne, das kommt, also ich finde, die Kate Blanchett hat es doch super vorgemacht in dieser Installation mit dem, na, heißt es, wo sie Manifesto, weißt du, wo sie 12 verschiedene Frauenrollen spielt. Hatte das zufällig gesehen?
Cool.
Es war so eine Ausstellung.
Cool.
Wo, wie schnell man eben doch den Typ ändern kann.
Das war und aufeinanderfolgend alles in der.
Ich glaube, die haben das in 2 Tagen gedreht. Krass. Und dann ist es als Ausstellung um die Welt gereist sogar.
Mhm.
Gibt es aber auch als Film, ne? Also man kann sich das angucken. Oder ja, es gibt ja verschiedene Schauspielende, die sich sehr verwandeln können. Das ist eben immer, ich meine, das ist so eine immer währende Diskussion, ne? Ist es so, dass bestimmte Menschen beschenkt sind, sich so zu verwandeln? Oder könnte es eigentlich jeder? Ist es unser Marktgesetz, dass es eben manche nicht machen können wollen? Also, und es ist sicher ein Zeitphänomen, dass du, wenn du, also weil ich das so vom Theater eben weiß, ne, wenn man 3 Monate Zeit hat zum Proben und sehr intensiv probt, kommst du auch weit in einer, wie sagt man, du könntest sogar in eine andere Körperlichkeit kommen. Es braucht aber Training. Also und klar, Schauspiel ist sowieso ein Trainingsberuf. Und wenn du in eine bestimmte Richtung trainierst, kannst du natürlich dich wie in eine andere Bewegungsstruktur einfinden. Aber nicht mal eben so. Du kannst es nicht für eine Vorabendserie so schnipp, jetzt spiele ich
ein Drehtag.
Ja, das ist, genau, aber das wird oft so, dieser Zeitfaktor wird ja quasi komplett negiert, ne? Du springst da rein, Film zu synchronisieren heißt, kriegst du ihn nicht mal vorher zu sehen, sondern ne, es wird so erwartet, so, bam, kapierst es, also mach es.
Wein mal auf Knopfdruck und.
Und manches braucht eben ein bisschen Zeit und auch vor allem Training, ne? Das wird vielleicht zu sehr negiert oder wird so drüber weggegangen. Also ich finde auch mit diesem E-Casting, ne, das ist ja auch wie, wir haben keine Zeit, mach schnell was, ne? Halt dir schnell das Handy vor, sprich die Sätze und dann sehen wir schon, zu was du fähig bist und was nicht.
Was ja gar nicht stimmt.
Das ist jedenfalls, ist es so ein Irrglauben, denke ich. Ne?
Hast du das Gefühl, dass es weil das Theater ist ja auch eine Prekarität einfach unterworfen und da ist auch teilweise, ne, da sind ein bisschen längere Probenzeiten auf jeden Fall eingeplant, weil es ja anders nicht geht. Die Leute müssen alles auswendig wissen und so weiter und so fort. Aber ja, da gibt's ja auch die Gesetze und Logiken, die jetzt auch nicht irgendwie von Geld und Zeit unabhängig sind.
Absolut, ja klar. Also wir kommen immer wieder auf diese Marktgesetze, ne? Weil es klar ist, auch jetzt eine 3-monatige Probenphase hat meistens mit Selbstausbeutung zu tun. Logisch. Mhm. Also das... Ne, außer du hast, klar, ich meine, und wir gehen ja auch immer mehr dahin. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist, dass wir sagen, oder dass jetzt auch die Filmförderungsgesetze sind ja dementsprechend geändert, ne, dass lieber 3 große Mammutprojekte gefördert werden als 15 Arthouse-Filme. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist, aber es werden trotzdem immer wieder Leute in ihrer Kreativität sich selbst ausbeuten, um ein bestimmtes Projekt zu stemmen. Das ist vielleicht auch gut, dass wir uns diese Nischen nicht nehmen lassen.
Ja, ich glaube, das führt halt dazu, dass diejenigen, die an den 3 Mammutprojekten arbeiten, halt deutlich besser und wahrscheinlich irgendwie würdiger bezahlt werden und die anderen aber halt gar nicht und dann halt auch
aussteigen. Das ist die Entwicklung, genau. Ich habe jetzt keine Zahlen, vielleicht ist die Branche auch zu breit aufgestellt, keine Ahnung. Aber ich finde eher so in dem Gesellschaftssystem, was wir haben, wäre es ja eigentlich gut, es gibt viele kleinere Projekte, verschiedene Gruppen können sich äußern und ausprobieren als diese 3 großen, also ne, die Zahlen sind jetzt ausgedacht, aber
das würde ja dann dementsprechend wahrscheinlich auch mehr Raum geben, um vor allem in einem Medium wie Film halt diese Stereotypen nicht so groß zu bedienen, sondern halt aus verschiedenen Perspektiven sich in Rollen reindenken zu können, aus verschiedenen Perspektiven die Geschichte auch denken zu können und darstellen zu können und auch als zuschauende Person, ich meine, ich erwische mich ja selber immer wieder dabei, wie wenn ich einen Film gucke, versuche den erstmal irgendwo einzuordnen.
Ja, und, genau.
Ne, erstmal so, ach so, das spielt in der Zeit, das sind diese allein Geschlechterrollen oder so, was auch immer, die hier vertreten sind, weil ich etwas verstehen muss, habe ich das Gefühl, schon fast, um das halt genießen zu können zu einem gewissen Grad. Was ich aber persönlich denke, im Theater nicht so extrem bei mir vorkommt. Vielleicht bin ich das nur persönlich.
Das glaube ich auch, dass man im Theater schon als zuschauende Person viel offener guckt und viel mehr bereit ist, die angebotene Imagination mitzugehen. Also das ist ja auch schon die Verabredung. Ne? Du gehst in diesen großen Raum, du akzeptierst, da sind Leute auf der Bühne, die sind nicht in einem naturalistischen Zusammenhang da, sondern die spielen dir was vor oder die bewegen sich in einer Situation, die vorgestellt ist und du bist eingeladen, dir das mit vorzustellen.
Und es ist klar, dass man sich in eine Abstraktion begibt. Das ist so irgendwie.
Genau, und auch das trotzdem, und trotzdem spielen wir ja auch, das finde ich eben auch, ich finde auch die Entwicklung am Theater toll, dass wir wegkommen von diesem bürgerlichen Schauspiel vierte Wand, ne, sondern dass das immer wieder gebrochen werden kann. Und trotzdem können wir, wie Kinder das ja auch können, ne, dass ich sage, hier, du nimmst schnell du spielst jetzt das Pferd und dann spielen wir sofort weiter zwei Pferde oder
ja,
was.
Ja.
Und diese kleinen Verabredungen, ne, das ist ja, war, glaube ich, jetzt in den 50er, 60ern gar nicht möglich. In meiner Zeit war das eine Rebellion, das die vierte Wand zu durchbrechen und ins Publikum zu sprechen. Jetzt, da haben wir eine ganz große performative Anteile auf der Bühne, die das ganze Ding befreien. Und das ist toll.
Auch multimedial immer mehr und mehr. Also ich finde es auch super spannend, wie dann teilweise so Videoausschnitte oder sowas mit eingeblendet werden. So, ne, dass das halt, dass die Medien dann ineinander vermischt werden und man mittlerweile halt einfach vor allem im Bereich Theater schaut, wie können wir teilweise auch den Weg gehen, um diese Muster zu durchbrechen. Also das alleine schon irgendwie als Challenge zu sehen und daraus eine neue Geschichte zu erzählen.
Ja, genau.
Ja.
Das muss man natürlich sagen, also Film ist halt auch einfach extrem teuer zu machen. Also ja. Theater auch, ist aber irgendwie so eine feste, irgendwie staatliche Struktur noch an vielen Stellen eingebunden. Und die Filme sind da natürlich irgendwie, ja, also wieder bei der Marktlogik, aber sind da irgendwie einfach auch mehr gebunden zu sagen.
Was ist los mit dir heute, Clara?
Ja, es ist der Markt, Leute.
Also Wirtschaftskommunikation.
Ich finde es interessant, ne, weil man wünscht sich irgendwie so vieles und gleichzeitig kommt man dann am Ende mal drauf, dass man sagt, okay, man bräuchte halt mehr Geld und mehr Zeit und mehr Freiheit für die Leute, wer bezahlt den ganzen Spaß?
Wer guckt sich das an?
Genau.
Wer will das kaufen?
Wer will das kaufen?
Aber da denke ich immer, wir unterschätzen das Publikum so massiv mit, also gerade jetzt beim Theater vielleicht gar nicht so, aber beim Film, ne, diese endlosen Diskussionen über, genau, Lohn, also klar, ich verstehe das natürlich, Film ist teuer, man muss sich vorher fragen, lohnt sich das, diesen Film zu machen, wird der, kommt da irgendwie was rein? Aber ich finde, wir haben, sag ich jetzt mal so pauschal als Kreative, oft so eine merkwürdige Vorstellung von dem leicht dummen Zuschauenden, der leicht dummen Zuschauenden, die man irgendwie wo abholen muss,
ja,
ne, anstatt das Publikum mehr herauszufordern.
Ja.
Das finde ich oft schade, so gerade im deutschen Film gießen wir da manchmal wie so eine Wohlfühlsoße drüber, damit der vermeintliche Zuschauende das auch versteht oder finde ich viel zu wenig Überraschung, Herausforderung.
Voll, oder Vertrauen Anspruch. Auch so ein bisschen. Und ich finde, das ist auch eine super Überleitung zu dem Film, den wir uns zusammen ausgesucht haben oder den du dir ausgesucht hast. und zwar ist es der Film Blindgänger von Kerstin Polte. Erstmals erschienen bei, also hatte die Premiere beim Filmfest Hamburg in 2024 und Kinostart dann im Mai 2025. Kerstin Polte ist sowieso sehr bekannt dafür, eine Regisseurin zu sein, die nicht diesem traditionellen Schubladendenken entspricht, sehr viele Flinterstoffe auch entwickelt. Zum Beispiel hat sie Becoming Charlie auch mehrere, bei der Serie Becoming Charlie mehrere Folgen inszeniert, in der sie auch vor allem für ihre progressive Art und Weise irgendwie, was einen Charakter angeht und wie man diesen Charakter inszeniert, genau, wurde sie ganz viel gelobt. Und dasselbe sehe ich tatsächlich auch bei Blindgänger. Denn in dem Film Blindgänger geht es vor allem in erster Linie darum, dass eine zweite Weltkriegsbombe gefunden wird, die entschärft werden muss. Und durch diese mehr oder weniger simple Situation oder eine Situation, die verschiedene Menschen in verschiedenen Abschnitten ihres Lebens verbindet, kommt dieser Film zustande. Also man hat verschiedene Charaktere, die dann miteinander interagieren und aufeinandertreffen. Aber was ich dabei so extrem spannend finde, ist, dass Kerstin Polte nicht das klassische Denken anspricht. Also wir hatten öfter in dem Film Situationen, in denen man einen männlichen Charakter jetzt nicht unbedingt als eine männliche Person darstellt oder dass man dem Zuschauer nicht erklären muss, okay, das ist jetzt ein Mann, das ist eine Frau oder das ist die Realität, in der diese Person steckt, sondern das ist jetzt einfach mal so, das ist vielleicht die sexuelle Orientierung, das ist sie vielleicht aber auch nicht, das ist jetzt gerade ganz egal, weil das ist nicht der Fokus dieser Geschichte von dieser Person. Es gibt auch eine Person, die ganz offensichtlich eine Transgender-Person ist und diese Person hat aber eine ganz andere Geschichte. Der Fakt, dass die Person transgender ist, wird kein einziges Mal angesprochen, es wird kein einziges Mal als der Konflikt in der Geschichte.
Ja, das ist wirklich das wahnsinnig Tolle an
ja,
diesem Film.
Ja, voll. Das, genau. Und da,
aber dass das so erwähnenswert ist, ist ja eigentlich auch schon eine Tragödie.
Total.
Weil wir sonst diesen Perspektivwechsel eben immer wieder benennen. Ne? Wenn sich wer auch immer traut, einen Perspektivwechsel im Film vorzunehmen, dann ist das Thema des Films.
Ja.
Und Cassie macht es so leichtfüßig und so, ja, ich finde richtig beispielhaft, dass sie Menschen in ihren originellen oder eigenen Lebenswelten aufeinandertreffen lässt, die aber nicht diese Welt als Thema haben, sondern ihr Bedürfnis nach Nähe oder nach einander helfen oder die Sehnsucht, ja, irgendwo dazuzugehören. Und das unter diesen, also dieser intelligenten Setzung, dass es eine extreme Situation die von außen kommt.
Ja.
Und quasi wie sagt man, etwas Extremes, also sie steigen aus ihrem Alltag aus, sie bringen aber ihren Alltag mit und begegnen sich in einer Extremsituation, die noch, ja, vielleicht einen besonderen Move bei jedem freisetzt. Das ist eben, das, total. Also das ist auf verschiedenen Ebenen, ist es wirklich ein multiperspektivischer Film, aber es ist auch, ja, das denke ich eben oft, dass in diesem ganzen spiralenförmigen Marktgetöse, in dem wir uns befinden, sind diese kleinen Begegnungen, die Kerstin erzählt, das hat was Rebellisches. Es hat sogar was Rebellisches, sich tagsüber mit Leuten anzulächeln, die nicht zur eigenen Bubble gehören.
Ja.
Sowas erzählt sie ja auch noch dazu.
Total. Ne? Und dabei aber, es schafft, glaube ich, irgendwie zu einer gewissen Art und Weise natürlich die Realität des Films und der Situation, in denen sich die Menschen begegnen, trotzdem nicht zu verfremden. Also, dass sie dementsprechend weiterhin sehr großen Realitätsbezug hat, so und so würde man sich wahrscheinlich in dieser Situation fühlen, das ist was passiert, aber gleichzeitig spielt sie nicht auf Stereotypen an.
Überhaupt nicht.
Musst du jetzt reagieren, weil das dein Hintergrund ist.
Genau.
So, ne? Irgendwie, ja.
Genau, das ist natürlich auch ganz oft der Fehler, glaube ich, sowieso beim Filme machen, ne? Und da geht es wieder um die Unterschätzung der Zuschauenden, dass es zu didaktisch ist, dass du irgendwie versuchst, was zu erklären, anstatt es floaten zu lassen, wie sie das irgendwie wirklich meisterhaft macht. Und es ist ja ein Unterhaltungsfilm. Es ist jetzt nicht, wie sagt man, ein exzentrischer Experimentalfilm über verschiedene Lebensrealitäten. Es ist ein Unterhaltungsfilm. Also ne, sie verfolgt ja trotzdem die Gesetze von Leichtigkeit, von Komik, von
klassischen Kino könnte man schon fast so sagen.
Genau.
Ja, voll. Nee, absolut. Aber da muss ich auch sagen, muss ich mir auch ein bisschen selber in die eigene Nase fassen. Als ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, war ich auch so, ich habe versucht, irgendwie so Muster zu erkennen, wo ich so war, wo kann ich ihn jetzt einordnen? Das habe ich vorhin auch schon erwähnt, als wir kurz vor der Aufnahme gesprochen haben, dass ich direkt erstmal geguckt habe, okay, in welchem Zeitalter spielt der Film? Also so, ich brauche irgendwas, woran ich mich orientieren kann. Und erst im Laufe der Handlung ist mir aufgefallen, okay, krass, vielleicht muss es auch, also gar nicht irgendwo reinpassen, weil ich habe die Bezüge, die ich dazu brauche. Okay, Zweite Weltkriegsbombe, alles klar, das und das muss jetzt passieren. Der Film spielt in Hamburg, ich weiß Bescheid, das sind die Charaktere. Aber was jetzt gerade im Fokus ist, ist nicht diese klassische Geschichte mit so und so muss es jetzt ablaufen, sondern im Fokus sind halt genau diese Situationen, die du angesprochen hast. Was passiert, wenn du in einer Situation steckst, in der du schnell handeln musst, in der du eine Bombe, also wortwörtlich eine Bombe entschärfst, so, ne? Also in der du halt einfach an deine Grenzen kommst. Und das ist dann teilweise nicht das plakative, okay, ich mache mir jetzt Gedanken um meine Sexualität, weil das ist ja das große Problem, das jetzt irgendwie in einem Film oder generell in Medien besprochen werden muss, sondern es ist so, hey, was sind so Ängste, die ich in mir selber trage, die dann halt zum Vorschein kommen. Weil das, was einen wirklich beschäftigt, das ist so schwer irgendwie, glaube ich, in einem Film darzustellen. Und ich finde, das hat Kerstin richtig gut gemacht in dem Film, dass sie halt genau diese grundlegenden Fragen, die sich eine Person stellt oder Ängste, die eine Person hat, eher zum Vorschein bringt als alles andere, was man sonst plakativ in einem Film sieht irgendwie.
Ja, genau. Und die sind ja in dem Moment, sind die Nachbarn, die in einer bestimmten Situation sind. Ne? Ja. Also wir sind ja immer viele. Ich bin ja auch Mutter, Tochter und klar, das Einschränkende oder auch das Kränkende ist ja oft, wenn du so auf ein Attribut beschränkt wirst in deinem Leben. Ne? Wenn man mich jetzt die ganze Zeit immer nur als Deutsche anspricht, das kränkt mich.
Ja.
Ich bin mehr. Das schafft sie ja auch noch. Also die sind alle erstmal Nachbarn, die sich in einer Extremsituation befinden, die sich gegenseitig helfen. Jeder hat trotzdem seine eigene Geschichte. Und dann gibt es Begegnungen, die so feinsinnig und so zart, aber auch so logisch sind aus der Situation, ne, dass das diese Lebendigkeit des Films ausmacht. Und sie sind eben auch total nachvollziehbar. Es ist nicht exemplarisch in dem Sinne, ne, dass wir denken, ah nein, ah, jetzt beschäftigt sich die Deutsche mit dem Nichtdeutschen. Ne? Das ist das ist auch so eine merkwürdige Verschiebung, glaube ich, die wir in unseren gesellschaftlichen Diskussionen oft haben, dass es nicht um was Konkretes geht, sondern um was Ideologisches. Ne?
Ja.
Dadurch gibt es ja auch wie so eine Kommunikationsstörung, ne? Oder dass man sich jetzt nur so in Überschriften unterhält. Und das unterläuft sie eben so auch so kongenial, ne? Dass wir nicht, dass nicht unser Überschriftendenken aufeinander prallt, sondern sagt, das gibt es gar nicht.
Ja.
Diese Art Begegnung gibt es gar nicht.
Nee, total.
Die sind feiner und verbindender.
Ja. Was ich auch so spannend fand, war, also ich habe dazu auch tatsächlich ein Zitat gefunden von Bernhard Schütz. Er spielt Otto Bismarck. Das ist der Chef von Lane, der Hauptdarstellerin auch. Da gibt es zum Ende hin im Film, ohne zu spoilern jetzt, alles gut, gibt es eine Szene, in der er halt irgendwie total verloren ist und er nicht weiß, was mit sich zu machen ist. Und da lernt er eine andere, ganz offensichtlich heterosexuelle Person kennen, auch einen Mann, der aber sozusagen gerne sich selber irgendwie verliert, indem er halt in den Dragclub geht. Und da haben sie eine Begegnung miteinander in diesem Dragclub, weil er nimmt ihn sozusagen mit in diesen Dragclub. Und da haben sie ein kleines Gespräch miteinander, in der so eine Zärtlichkeit zwischen zwei heterosexuellen männlichen Charakteren dargestellt wird, die ich bisher, glaube ich, im Fernsehen oder im Film noch nicht gesehen habe, wo es nicht direkt so eins ist, okay, dann sind das ja homosexuelle Menschen oder
ja,
dann
genau.
ist da steckt
ja,
da irgendwas
genau,
anderes.
Nicht,
hinter,
die,
sondern
genau.
voll. Es kann auch das geben, es kann auch Zärtlichkeit geben, es kann auch Männer geben, die sich gerne in Drag verkleiden oder was auch immer, um mal dieser Realität
und
zu entkommen.
Und sich ganz zärtlich begegnen. Und
voll.
Sie können sich auch ohne die Verkleidung ganz zärtlich begegnen.
Voll.
Und auch, ja, so, also das macht ja der Film auf. Ne?
Ja.
Das ist ja das
total. Und das Zitat, das ich dazu gefunden habe, ist, wie Bernhard gesagt hat, ich zitiere, wie Kerstin mich gesehen hat, hat mich noch nie jemand gesehen. Und das, finde ich, ist halt einfach irgendwie total darstellend auch dafür, dass obwohl man als schauspielende Person wahrscheinlich in diesen Charakter reinkommt, auch sehr häufig, correct me if I'm wrong, ich bin keine Schauspielerin, ich bin Produzentin, aber sehr häufig halt auch dadurch irgendwie so Möglichkeiten bekommt, Seiten von sich selber zu entdecken in den Charakteren, in die man reingeht, in die man sich gar nicht vielleicht hätte getraut, zu denken.
Ja, absolut, natürlich. So. Das kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Ne? Das ist also neben der Zeit, die es dafür eventuell noch extra braucht, gibt es natürlich den Blick von außen, den es extra braucht, weil du bist ja als schauspielende Person nicht, ne, du entwickelst viel aus dir selber, aber du brauchst natürlich den Blick von außen oder das Gegenüber, das es überhaupt wahrnimmt und möglich macht, dir den Raum gibt, ne, die eine andere als die klischierte, also dir zugehörige Figur zu spielen.
Voll, voll. Und das habe ich dich jetzt tatsächlich
also noch mal ganz kurz zu meiner Hippie-Mutter-Rolle, die ich wahnsinnig gern gespielt habe. Aber das ist nur ein, eben, die habe ich so gerne gespielt und mich so gerne damit identifiziert. Aber das war eine Reise.
Ja.
Ist nicht alles, was ich drauf habe. So,
Oder was war es, ein Abschnitt in deinem Leben? Oder meinst du auch, es war eine Reise alleine in dem Projekt? Weil das war ja auch schon...
Ja, alles. Ne? Es war eine Reise mit diesem Ensemble. Es war eine Reise in diese Figur, in diese Lebenswelt der
Bist du eine Hippie-Mutter?
Nee, bin ich eben gar nicht. Okay. Werde ich natürlich oft gefragt.
Mutter?
Ne? Bist du so? Da muss man jetzt meinen Sohn fragen, ob ich eine strenge Mutter bin. Aber ich glaube, ich bin ziemlich anders als Mutter.
Ja.
Nee, also macht ja auch das Schauspiel aus. Klar, du kommst ja auch immer wieder an diese Grenze, die jetzt ja auch viel diskutiert wird. Gibt es bestimmte Lebenswelten, die du eben nicht verkörpern kannst, weil du dem ganz fern bist? Ne? Also ich hab zum Beispiel im Theater sehr gerne Molly Sweeney gespielt. Da geht es um eine blinde Frau, die eine OP bekommt und dann sehen lernt und sofort wieder blind sein möchte.
Ah, krass.
Dürfte ich das heute noch spielen? Wie müsste ich mich vorbereiten? Und, ne, also es gibt ja, es ist eine Diskussion, die ja Fähigkeiten von Schauspielenden gegenüber einem echten, dem Empfinden einer Person in diesen Bedingungen, ne? Die, ja. Also wie weit darf ich ja. etwas mir ganz Fremdes verkörpern?
Voll. Ich finde, das ist aber ein Diskurs, den sich jede kreativ schaffende Person irgendwie stellen muss. Also egal, in welchem Medium du, glaube ich, halt kreierst. Und für mich als Produzentin ist es tatsächlich auch einfach immer eine super wichtige Frage. Also so, wie stelle ich etwas dar? Was ist mir schon gegeben, also was für einen Blick habe ich als eine Person, die etwas darstellt, plus was kommt dann bei den Zuschauenden an? So, das ist immer so ein Diskurs, der, glaube ich, heutzutage einfach absolut mit dazugehört und der nicht weggedacht werden kann. Man braucht diese Fragen, glaube ich, um halt auch, weil im Endeffekt das, was so toll ist an solchen Geschichten, ist ja, dass es ja mit einer gewissen Wahrheit verbunden ist. Und das ist ja auch das, was einen dann sozusagen so bewegt und so mitreißt. Und diese Fragen muss man sich stellen, um sozusagen den Respekt der Geschichte halt auch gegenüber
ja, und den Respekt vor dem Charakter, ne? Dass du
und vor den Charakteren.
Aber da, finde ich, ist es auch wieder die Art der Beschäftigung, ne? Ich kann nicht mit null Vorbereitung eine körperlich originelle, sagt man jetzt, Person spielen. Aber wenn ich mich damit als Schauspielende beschäftige und treffe, das erforsche, das, finde ich, gehört zu meinem Beruf, dann ja. kann ich das sehr wohl verkörpern. Ne? Kommt ja. auf die würdige Beschäftigung damit an. So, ja. das, aber wer bestimmt das, wann ist das so? Ja. Weißt du, ich kann jetzt noch mal zu einer blinden Person, ich kann nicht einfach die Augen verdrehen und sagen, hier, ich spiel blind. Das ist ja. unwürdig dem Beruf gegenüber und der
ja.
dargestellten Person. Ja. Und der, ne, also ich meine jetzt nur als Beispiel. Und die Grenzen sind schwimmend. Ne? Wie, ja.
Wie gehst du daran? Also so persönlich, hast du dann einen Prozess oder gibt es so einen Moment, wo du dann immer so bist, so nee, okay, das geht gar nicht oder das geht für mich so? Hast du da ja. ein Schema? Oder
ja,
genau,
nee, das sind so Fragen, eine Mischung, die du dir stellst? Naja, wenn ich das Buch lese, ne, und schon mehr, es gibt ja auch, weiß nicht, das weißt du ja wahrscheinlich auch, du liest etwas und denkst so, der Autor, die Autorin hatten selber gar keinen Zugang, ne? Die Figur lebt schon im Buch nicht und dann ist es wahnsinnig schwer, daraus was zu machen, wenn ja, es gibt ja in diesem ganzen Bereich Schauspiel, Theater und auch Schauspiel vor der Kamera gibt es auch so viele Unaussprechlichkeiten, für die wir trotz aller Schauspieltheorie eben gar keine Sprache haben. Sowas zum Beispiel. Kannst du eine Figur, die von der schreibenden Person nicht durchdrungen ist, kannst du die trotzdem gut spielen?
Ja.
Oder ist die, ne, oder kannst du nicht gegen die Vorlage?
Ja.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Diskurs, den wir gerade angesprochen haben, mal so eben die Frage, wer darf was spielen und muss man nicht viel mehr Menschen auch besetzen, die Erfahrung wirklich gemacht haben. Im Idealfall oder in meiner Wunschvorstellung hat der Diskurs ja auf jeden Fall dazu geführt, dass die Leute eben vielleicht einen größeren Respekt vor den Rollen haben. Also dass sie eben nicht sagen, ach, ich spiele jetzt einen Homosexuellen und dann eben in ihrem eigenen Schubladen denken, irgendwie sagen, ach, und der redet jetzt immer so ganz lustig und hat immer eine Handtasche dabei oder irgendwie so ein Quatsch, sondern dass vielleicht hoffentlich, wie gesagt, meine Wunschvorstellung, irgendwie dieser Diskurs an die Leute gekommen ist, dass sie merken, ah nee, da sind wahrscheinlich noch ein paar mehr Facetten. Vielleicht, wenn die Situation jetzt nicht gegeben ist, die homosexuelle Rolle tatsächlich mit einem homosexuellen Darsteller zu besetzen, dass ich dann zumindest als Schauspieler eben irgendwie mir würdig die Mühe mache, irgendwie alle Facetten dieser Rolle zu erkennen und da... Oder so habe ich auf jeden Fall diesen Diskurs immer aufgefasst, dass ja die Kritik ursprünglich war, ja die Leute, die uns dann spielen, die keine Ahnung haben von unserer Erfahrung oder auch die Leute, die uns schreiben, die Männer, die Frauenrollen schreiben, die machen das halt nicht gut. Also das ist ja nicht nur eine ideologische Überlegung, sondern es ist einfach auch eine Unwahrheit, die dann da irgendwie transportiert wird, zum Beispiel über Frauen oder über Queers oder über Menschen mit Behinderung oder wie auch immer. Und eigentlich, wenn du sagst, ja, du machst dir Gedanken darüber, darfst du das spielen und wie kannst du das spielen und so, da sind wir schon genau an dem richtigen Punkt. Also dass sich diese Gedanken gemacht werden und dass sich irgendwie gefragt wird, wie kann ich das würdig greifen.
Und komplexer gestalten. Ist ja auch nicht eine Erfahrung, deine Sexualität. Ne? Das ja. ist ja nicht, ja. ist ja auch jetzt.
Coming back zu Blindgänger. Es ist eben nicht alles so, ne? Ja. Denkst du dir eigentlich auch, wenn du Charaktere hast, also so unabhängig von dem, was dir sozusagen gegeben ist vom Drehbuch, auch so Background-Stories aus, die dann teilweise halt einfach nur für deine eigene Welt irgendwie so da sind?
Ja, das mache ich immer noch. Ja? Oder immer noch, ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt lange nicht besprochen, vor allem nicht mit Jüngeren, weil das habe ich so gelernt, das mache ich. Ich mache das auch für eine Zweitagesrolle, schreibe ich mir eine Backstory oder einen Lebenslauf oder ein.
Ach cool.
Ich glaube, das macht man nicht mehr oder ich habe gar keine Ahnung, wie.
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze zu, aber es ist auf jeden Fall weiterhin ein Schauspielansatz. Doch, wird schon viel gemacht.
Sagst du auch? Ah ja.
Ja, also.
Ich habe ewig nicht darüber gesprochen.
Kann ich zwingen, das zu machen oder nicht zu machen?
Nee, klar, das ist ja auch so mein Geheimnis. Ne? Das ist ja auch keines. Möchte ich auch gar nicht mit Leuten drüber sprechen. Das ist so, was ich für mich brauche.
Voll. Nee, aber das ist ja auch sehr spannend dadurch, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl. Dadurch wirst du dem ja dann auch würdig teilweise, weil du dich.
Und was auch wichtig ist, finde ich, ist trotzdem noch sozialer Gestus und auch Beruf, ne? Dass du, wenn ich eine Figur angeboten bekomme, einen Charakter angeboten bekomme, dass ich mich, wenn es denn Teil des Films ist, mich auch mit bestimmten Bewegungen in deren Beruf auseinandersetze.
Ja.
Weil das finde ich selber beim Gucken manchmal, denkst du so, so gerade mal kurz die Bewegung angedeutet, dabei müsste das ganz routinemäßig laufen, ne? So, das ist.
Das finde ich spannend, dass du das ansprichst. Das ist gleich leider nochmal so ein kleiner Schweifer zurück ans Anfang des Gesprächs, aber ich habe auch gelesen, dass du am Roy Hart Theatre in Südfrankreich studiert hast oder gelernt hast.
Das ist jetzt übertrieben. Ich habe da einen Sommerworkshop
gemacht. Du hast da einen Sommerworkshop gemacht, aber auf jeden Fall habe ich auch gelesen, dass die sehr viel mit körperlicher Arbeit und Bewegungen und so arbeiten und mit Stimme. Und du hattest gerade angesprochen, dass du auch für Filmrollen oder Film- und Fernsehrollen viel mit Beweglichkeit und Körper arbeitest. Also das ist auf jeden Fall eine Überschneidung, die ich da jetzt raushören kann zwischen Theater und Filmarbeit in der Art und Weise, wie du da so Rollen angehst, mit so Bewegung, Körperlichkeit zu arbeiten.
Ja, obwohl das ja, also ich, klar, ne, also was gehört zum Schauspiel? Natürlich, dass du auch den Körper so wach und fit und transparent hältst, dass alles Mögliche durchgehen kann. Das ist sicher auf der Bühne was anderes. Film meinte ich jetzt eher, also ich meinte jetzt nur den Aspekt Beruf, ne, dass wenn ich jemanden spiele, der professionell anderen Menschen die Haare schneidet, dass man das sofort sieht, ob ich jetzt gerade gestern Nachmittag mal so eine Schere in die Hand genommen habe oder ob ich mir das ein bisschen antrainiert habe, damit es einfach beiläufig erscheint, wie es. Ja. Also da finde ich, muss jetzt da im Film die Imagination schon stimmen. Ne? Auf der Bühne kannst du es auch überhöhen und verfremden und dann hat es nochmal einen anderen Aspekt. Ja. Ne? Auf der Bühne, finde ich, kannst du ja viel spielerischer noch damit umgehen. Eventuell auch, dass du es nicht kannst oder die Schere ist vielleicht 2 Meter groß oder das kann ja alles auch ein Aspekt sein, um den Beruf zu erzählen. Im Film haben wir ja den Anspruch, auch in der Geschichte so drin zu sein.
Ja.
Dass ich, da finde ich jetzt bei den Schauspielenden muss es so sein, dass ich auch diese Imagination gebe. Ich bin das in dem Moment.
Voll. Coming back zu Blindgänger, weil ich auch finde, dass halt genau das, was wir gerade besprochen haben, auch stark in dem Film irgendwie zu sehen ist. Und deswegen wollte ich dich auch einfach nochmal fragen, warum hast du den Film ausgesucht? Was hat dich daran gereizt?
Ich habe diesen Film ausgesucht, weil der eben multiperspektivisch erzählt, weil er ganz liebevoll erzählt über menschliche Begegnung. Und das ist ja, finde ich, so ein bisschen auch die Basis überhaupt unserer Berufe, dass wir glauben, dass was einen wirklich am meisten aufregt oder anregt, ist die Begegnung zwischen 2 Menschen.
Mhm.
Sonst würden wir ja diese Geschichten nicht erzählen. Und ich finde, Kerstin Polte erzählt es so berührend und so runtergebrochen. Und gleichzeitig erzählt sie episodisch, also geht komplett weg von dieser gewohnten Heldengeschichte, Beispiel Cinderella. Also meine Filmprägung ist diese Heldengeschichte. Es gibt immer einen Held, eine Heldin und dann einen Antagonisten oder eine Antagonistin. Und das macht eine Filmreise aus. Und das verweigert sie uns ja, also durch dieses episodische Erzählen. Das finde ich auch auf der Ebene. Dann fand ich es natürlich auch jetzt historisch eingebunden, unglaublich spannend. Das waren wahnsinnig viele nicht gezündete Bomben unter unseren Straßen liegen. Und es aber, da habe ich sie, habe ich es eben bei der Premiere, habe ich ihr zuhören können, bei einer ihrer Premieren, wo sie erzählt hat, es gibt ganz wenig Teams, so Entschärfungsteams. Ne? Damit, die haben sich ja auch quasi mit dieser äußeren Situation sehr auseinandergesetzt.
Ja.
Und Anne Ratte-Polle ja auch, die ja wahnsinnig toll und intensiv spielt, hat sich ja genau mit diesem Beruf auseinandergesetzt. Also da, finde ich, sieht man zum Beispiel das, was wir gerade besprochen haben, die hat sich da richtig gekümmert und ist wahrscheinlich sogar mitgegangen und hat sich hat diese Energie übernommen, die tatsächlich Beruf ausübenden während ihrer Tätigkeit haben. Und das hat mich auch noch dazu bei dem Film beeindruckt, dass das so realistisch dargestellt ist, das, was da außen getan werden muss, um die Bombe zu entschärfen.
Ja.
Ne, woran die eine Figur scheitert und die andere das dann trotz Mutter und durchzieht.
Ja.
Und währenddessen, also während dieser Premiere hat Kerstin ihm erzählt, dass die Teams, die das machen müssen, jetzt in unserer realen Jetzt-Welt, dass das immer weniger Leute machen können und wollen, weil es ja auch mega gefährlich ist. Und dieser Schutzwall, den die da aufbauen, was ja auch im Film zu sehen ist, denen letztlich gar nicht helfen würde. Ne? Und in diesem Bewusstsein üben die ihren Beruf aus und verabschieden sich, glaube ich, jedes Mal sehr, sehr liebevoll von ihrer Familie.
Ja, absolut.
Das war noch dazu auch ein spannender Aspekt, der ja gesellschaftlich total ausgeblendet ist. Also ich wusste das nicht, dass wir...
Nee, ich auch nicht, um ehrlich zu sein.
Ich meine, ich wusste, dass es die gibt, aber wie das jetzt so, das ist dann ja immer irgendwie so durchsagt, jetzt das Schienennetz irgendwie gesperrt, wird irgendwie eine Bombe entschärft, alle so, kennen wir schon.
Und ja, dann denkst du, wird schon gut gehen oder, ne, aber wie, genau, wir haben das so in unseren Alltag fast integriert, ne, dass das immer mal wieder passiert, dass so ein Blindgänger entdeckt wird und dann müssen die Leute halt kurz mal aus ihren Häusern.
Ja,
wir müssen, glaube ich, langsam ein bisschen zum Ende kommen. Hast du noch
Das ist voll okay. Ich habe auf jeden Fall noch was filmtechnisch zu sagen. Und zwar zeigen wir den Film ja auch.
Ja.
Wir zeigen den Film am 24. Juni im Filmtheater am Friedrichshain. Da wird Anna auch mit dabei sein. Und diese Facetten, die wir gerade besprochen haben, mehr über Blindgänger generell erfahren möchte und auch über die Art und Weise, wie so ein Klischee- und schubladenbrechender Film gemacht wurde, kann sehr gerne zu der Vorstellung kommen. Wir würden uns freuen.
Und das lohnt sich, weil wir haben nur angedeutet, was in dem Film alles
ist. Ja, wirklich.
Und es ist ein sehr schönes Kino, das ich sehr gerne mag.
Ein sehr, sehr schönes Kino. Im Osten, Ost-Berlin. Ich bin nämlich stolze Ost-Berlinerin an dieser Stelle.
Die Heimat verteidigt. Ja. Genau, da freuen wir uns ja drauf. Karten gibt's, glaube ich, schon. Holt sie euch.
Ja, ich glaube auch.
Genau, und dann würde ich dich abmoderieren mit zwei kleinen Abmoderationsfragen. Abgesehen jetzt von Blindgänger, mit dem du dich ja wahrscheinlich relativ viel auseinandergesetzt hast in letzter Zeit. Was hat dich zuletzt inspiriert? Kann eine ganz kleine Sache sein, kann auch ein Kochrezept sein.
Also jetzt gar nicht Film, meinst du?
Nee, genau. Wo hast du zum letzten gedacht, inspirierend, cool, das zündet mich irgendwie so ein bisschen an.
Richtig inspiriert hat mich jetzt das Theatertreffen, habe ich Wallenstein gesehen, ne, mit vier derartig starken Kolleginnen. Das hat mich sehr inspiriert, die Spielweise meiner Kolleginnen in der Inszenierung von den Münchner Kammerspielen. Dann inspiriert mich eigentlich immer wieder bildende Kunst. Jetzt wollte ich nämlich in diese Ausstellung im Hamburger Bahnhof.
Ja.
Da hat mich aber jetzt sogar mehr die Erzählung darüber inspiriert, dass mir eine Freundin erzählt hat, wie toll das da ist mit diesen Bauklötzern, dass die Leute sich darauf stürzen. Und in der Ausstellung von, hab den Namen gerade nicht, der Künstlerin, die so verschiedene Holzelemente da auslegt und die Leute verlieren sich da im Bauen.
Ja, vielleicht für die Leute, die noch nie da waren, der Hamburger Bahnhof hat so eine ganz, ganz große Ausstellungshalle und da sind anscheinend massenhaft Bauklötzchen aktuell.
Genau, dir fällt aber auch der Name der Künstlerin
nicht ein. Ich weiß es leider auch nicht. Guckt's nach, Hamburger Bahnhof.
Genau, mich hat schon die Erzählung darüber inspiriert. Genau.
Ja, die ist, glaube ich, sehr cool. Wollte ich auch noch hingehen. Und dann vielleicht noch eine, Nachricht an alle anderen Schauspielenden oder die welche werden wollen. Haben wir immer so als Abmoderationsfrage. Was hättest du gern gewusst, als du in den Beruf eingestiegen bist? Jetzt was du der kleinen Anna mitgeben möchtest.
Dinge ändern sich, hätte ich gern gewusst. Es kann sich sogar eine Struktur ändern, das hätte ich gern gewusst. Ich muss mich nicht zu einer Struktur Verhalten, die sich eventuell auch ändern lässt. Das ist wirklich das auch, was ich von dieser MeToo-Debatte mitgenommen habe, dass ich mich selber ja auch als, ich habe mich nie als weibliches Opfer gesehen, ne, sondern auch als immer als Agierende, auf Augenhöhe Agierende und finde die, hab aber trotzdem immer die Struktur mitgedacht. Ne? Das ist mir jetzt erst in meinen letzten Jahren aufgefallen, dass es bestimmte Mechanismen haben wir nicht weit genug als veränderbar gedacht. So, das würde ich, und das gilt ja für die Struktur des Theaters, Rollenfindung, ne, es ist einen weiteren Kopf, ein bisschen mehr über die Grenze rausdenken, statt, also was ich an mir jetzt im Nachhinein kritisiere, ist diese, dass ich zu sehr versucht habe, meine Freiheit in der vorgegebenen Struktur zu finden, anstatt zu sagen, wieso muss das denn? Ja. Muss denn da schon Schluss sein? Muss es so sein, dass Frauen ab 40 keinen Job mehr finden? Also ne, das habe ich mir ja sagen lassen und dann gedacht, ah ja, stimmt, ach so, ich bin bis 40, kann ich schauspielen auf der Bühne, dann gibt es keine Rollen mehr, weil die deutsche Literatur das einfach nicht schreibt. Also Schiller, Goethe, Lessing haben gar kein...
ja, klar.
Ja, so total banal war es. Ne? Das ist, finde ich, so im Nachhinein denke ich so, was, warum habe ich denn nicht gefragt, wieso stehen die da nicht drin?
Ja.
Sondern, ah ja, also gut, wie muss ich es jetzt machen? Bis 40 wahnsinnig viel spielen. Und dann komme ich nicht mehr vor. Verstehe.
Ja.
Also
nicht vor den Zuständen kapitulieren.
Ja, genau. Vor den Zuständen kapitulieren, genau.
Lasst euch nicht unterbringen, Leute. Ja, schön. Das ist ja eine Nachricht, die wir uns, glaube ich, alle zu Herzen nehmen sollten. Gerade in Zeiten, wo man irgendwie auch das Gefühl hat, die Zustände, man weiß nicht so ganz, wo sie hingehen. Es ist, glaube ich, gut zu...
Ja, nicht aufhören, eigenständig zu denken.
Ja.
Yes.
Yes. Ja, danke dir, dass du da warst. Das war sehr schön und wir freuen uns auf das Screening mit dir.
Ja.
Und an die Menschen, die uns hier schön zugehört haben, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet den doch gerne und folgt uns gerne, weil wir sind ja ein ganz kleines Podcast-Projekt und wir können jede Bewertung gut gebrauchen. Und kommt zu unseren Screenings und hört euch die nächsten Folgen an. So viel dazu. Danke, Irina. Danke, Anna.
Danke. Bis zum Screening.
Tschüss.
Feminist Time Travel ist ein Podcast des ProQuote Film e.V., unterstützt von der Mehrkulturförderung der Berliner Sparkasse. Falls ihr uns unterstützen oder immer up-to-date sein wollt, dann folgt uns doch einfach bei Instagram unter @feministtimetravel, alles aneinander, oder abonniert den ProQuote Film Newsletter. Und kommt natürlich auch gerne zu unseren Screenings, die wir ungefähr einmal im Monat überall in Berlin veranstalten. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion des Podcasts macht das Studio 36. Das Konzept ist entwickelt von Clara Devantier, Irina Thierp und Svenja Heinrichs.